Liebe Mirjam, herzlichen Dank für dein freundliches Willkommen. Und auch ich möchte herzlich grüßen und auch Grüße ausrichten. Oben von der Gemeinde in der Kreuzkirche und von Pastor Ruben Bürkle, wir haben gestern noch miteinander gesprochen, auch er lässt herzlich grüßen. Ja, du hast es schon angedeutet. Das Thema meiner Predigt heute soll sein, vom Starksein und vom Schwachsein. Ich denke, wir wissen alle, wie schön es sich anfühlt, wenn man sich stark fühlt. Wenn man morgens schon denkt, das kann gut gehen heute, dass man mit Freude aufsteht, weiß, was vor einem liegt, sich drauf freut. Und es gibt ja so Tage, da geht es einem einfach leicht von der Hand, dass man am Abend selber staunt, wie viel alles möglich war. Aber es gibt auch andere Tage, die erzählen was vom Schwachsein. Und je nachdem, in was für einer Lebenssituation wir uns befinden, nehmen die Tage vielleicht zu, dass man am Morgen schon auf wackeligen Beinen steht und dann auch nicht in der großen Sicherheit in den Tag hineingeht, sondern merkt, dass es da hakt oder dort, dass man nicht das Ziel erreicht und man am Abend vielleicht doch auch enttäuscht ist, weil weniger geschafft war als gewollt und weniger erreicht und vielleicht nicht so gut, wie man sich's gewünscht hätte. Aber auch wenn man gesund ist, sind die Tage verschieden. Es gibt einfach solche, die bleiben enttäuschend. Heute möchte ich euch von einem Mann aus der Bibel erzählen, der mit beidem vertraut ist, mit dem Starksein und mit dem Schwachsein. Aber gerade in der Situation, wo er ganz schwach war, hat er eine Erfahrung mit Gott gemacht, die für ihn ganz wichtig war und es auch für uns heute sein kann. Ich könnte von Paulus sprechen, so wie es die biblische Lesung schon hat anklingen lassen. Nein, aber heute möchte ich einen Ausflug ins Alte Testament machen. Ich möchte euch von Elia erzählen. Ja, ich lese den Bibeltext auch nicht. Ich erzähle ihn nach. Hoffentlich ist es genauso spannend. Jedenfalls ist es berichtet im ersten Buch Könige, Kapitel 19. Elia. Ich weiß nicht, was da vor euren Augen steht. Auf jeden Fall war das ein Gotteszeuge mit großer Kraft und viel Mut. Einer der stärksten, von denen die Bibel überhaupt berichtet. Er war gewiss kein Feigling, im Gegenteil. Ich denke, wir allen, uns fällt sofort ein, ja, der Gotteswettstreit auf dem Berg Karmel. Und davon geht's. Aber wie kam es dazu? Der junge König Ahab hat eigentlich politisch gesehen eine gewisse Blüte in Israel erlebt. Und da dachte er, es wäre klug. Er würde die Prinzessin aus dem Machbarkönigreich heiraten. Denn das bedeutet an dieser Grenze Frieden. Und man kann auch noch etwas profitieren von dem Reichtum des Nachbarreiches. Aber er musste einiges mit in die Ehe nehmen. Nicht nur die schöne Prinzessin, auch ihren Anhang. Und das waren 450 Baalspriester und 400 Priesterinnen der Aschera. Ein fremder Kult, der nach Israel hereinkommt und nun mit dem Segen des Königshauses sich ausbreiten kann, seinen Kult pflegen kann, das war eine große Herausforderung für Israel. Und die Propheten und die Gottestreuen im Land sind mächtig in Bedrängnis gekommen. Nun steht der Prophet Elia auf. Er ergreift das Wort und will dem Abfall von Jahwe wehren. Er fordert eben zu diesem Götterwettstreit auf. Das heißt, auf dem Karmel standen sie sich gegenüber. Auf der einen Seite die Priester Baals und der Aschera, auf der anderen Seite er und seine Getreuen. Was sollte geschehen? Zwei Altäre wurden aufgebaut aus Stein. Daraufhin Holz aufgeschichtet und oben drüber die Opfergaben. Und dann war ausgemacht, sollte jede Seite ihren Gott anrufen. Er sollte antworten mit Feuer vom Himmel herab, sodass die Opfergaben verzehrt werden. Und daran sollte sich zeigen, wer Gott ist und wer nicht. Die Baalspriester haben sich darauf eingelassen. Der Altar wurde gebaut. Als es fertig war, ringen sie sich um den Altar und haben ihren Gott angerufen. Ekstatisch, laut, mit Tänzen. Sie haben sich geritzt. Alles, was man tun könnte, um Gott die Ehre zu geben. Aber es geschah nichts. Dann Elia. Er hat den Altar gebaut, sogar oben drüber noch Wasser, war alles drüber geschüttet. Und dann hat er gebetet. Und es geschah tatsächlich. Feuer fiel vom Himmel, hat die Opfergaben verzehrt, ja sogar den Altar mit. Es war ein leuchtendes, gewaltiges Zeichen. Aber obwohl die anderen dastanden als die großen Verlierer, die Big Loser, die Sache ging ganz anders aus. Gleich im Anschluss sehen wir Elia auf der Flucht. Den großen Gottesmann auf der Flucht. Er meidet die großen Städte Israels, flieht der Wüste zu und dort sehen wir ihn dann unter einem Strauch. Die einen schreiben von einem Wacholderstrauch, die anderen von einem Ginster. Elia unter dem Ginster, völlig entkräftet am Ende. Dort spricht er ganz enttäuscht und bitter: Es ist genug. Nun, Herr, nimm meine Seele. Er möchte am liebsten sterben. Total ausgebrannt ist er, enttäuscht über das, was geschehen ist, auch enttäuscht über sich selber, dass er so Angst sogar um sein Leben hat, nachdem Gott doch so große Zeichen getan hat. Elia unter dem Ginster. Was ist das für eine Reklame für den Glauben? Ihr Lieben, muss man sich nicht fragen, sollte man die Geschichte gar nicht weiter erzählen? Sollte man sie nicht aus der Bibel rausnehmen? Wieso noch Jahrhunderte später darüber predigen? Das ist doch eigentlich eine Niederlage. Auf jeden Fall ist es eine sehr ehrliche Geschichte. Eine, die zeigt, dass Starke auch schwach sein können. Eine, die zeigt, dass ganz Mutige auch feige sein können, wenn geschieht, was Elia erleben musste. Er hat als Mensch und als Prophet alles auf eine Karte gesetzt und eigentlich gewonnen, aber er bekam den Sieg nicht. Es ist nicht geschehen, was man eigentlich erwarten müsste, dass Israel umkehrt. Warum ist es nicht geschehen? Weil das Königshaus seine Macht eingesetzt hat. Alle eingeschüchtert, keine Umkehr. Im Gegenteil, er kam auf die Todesliste. Und da hat auch er Angst bekommen, dass die weltlichen Mächte so stark sind, dass sogar er geflohen ist. Ihr Lieben, ich denke, auch wir erleben zuweilen, wie es ist, wenn man sich ganz einsetzt für Gottes Sache, aber irgendwie die Wende nicht so kommt, wie wir es erwarten und wie wir es eigentlich auch denken, dass es geschehen müsste. Ich weiß nicht, was so Beispiele euch vor Augen stehen. Ich muss an meinen Schwiegervater denken, der an Krebs gestorben ist. Aber wir haben auch gebetet und gehofft, dass er doch geheilt würde. Wir haben nach Jakobus 5 die Hände aufgelegt und ihn gesalbt und voller Erwartung gedacht, es könnte doch eine Wende passieren. Aber der Krebs ist weitergewachsen. Ich selber habe als Gemeindeleiter hier auch etwas erlebt, was mir noch nachwirkt. Wir haben als Bezirk eine missionarische Arbeit in Friedrichshafen begonnen und die hat eigentlich einen guten Anfang genommen, sehr gut sogar. Soweit, dass wir in Friedrichshafen sogar ein Gebäude gemietet haben, nicht billig, sage ich euch. Und es waren schöne Gottesdienste und eine ansehnliche Gemeinde. Aber nach einiger Zeit sind Menschen aus dem Kern der Gemeinde, die haben sich beruflich verändert und das hat sich ausgewirkt. Auf einmal war die Anziehung weg. Auf einmal ging es rückwärts. Da haben sie welche abgewandt. Da kamen keine neue hinzu. Heute haben wir gerade noch einen Hauskreis. Eine große Enttäuschung. Das mit viel Einsatz begonnen und auch anfänglich erfolgreich war, ist nicht zum Sieg gekommen. Es gäbe noch manche Beispiele, an die man denken könnte. Ich denke an Leute, die sich in der Flüchtlingsarbeit einsetzen und manches erreichen, und am Ende wird die Familie doch abgeschoben, bekommt kein Asyl, trotz allem, was man getan hat. Enttäuschend. Ja, ihr Lieben, auch bei uns kann stark sein und schwach sein manchmal nah beieinander liegen. Und manchmal kann man es letztlich nicht recht begreifen. Was geschieht weiter? Elia findet Hilfe. Und davon spreche ich gern, weil auch wir Hilfe erwarten dürfen. Gerade an solchen Stellen, wo wir am liebsten sagen würden, es ist genug. Nicht ich kann nicht mehr, sondern auch ich will nicht mehr. Als er so da liegt unterm Ginster und erschöpft eingeschlafen ist, kommt ein Engel. Er rüttelt an ihm, weckt ihn auf und sagt, steh auf und iss. Der Elia macht die Augen auf, sieht vor sich einen Krug mit Wasser und ein geröstetes Brot. Und ausgehungert, wer isst, greift er zu, isst und trinkt. Und dann schläft er wieder ein. Denn Verzweiflung und Enttäuschung geht tief. Aber was geschieht? Da kam der Engel nochmal, weckt ihn auf und wieder Brot und Wasser. Steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Lieben, das ist, darum erzähle ich die Geschichte so gerne. Weil diese Szene uns einfach auch sagt, ihr Lieben, ihr werdet manches erleben, an mancher Stelle euch wirklich schwach fühlen und verlassen. Aber der Engel Gottes wird euch erreichen und er wird euch stärken auf seine Weise, leiblich und geistlich. Und vergesst mir das Leibliche nicht. Ein guter Freund, der einlädt zu einem Abend mit einem Glas Wein, kann eine große Hilfe sein, wo man drüber sprechen kann, was einen so niederdrückt, wo man sich nicht alleine fühlt. Das Abendmahl in der Gemeinde mit Brot und Wein, eine Stärkung für das Volk Gottes auf dem Weg, der manchmal enttäuschend ist. Und die Geschichten, von Jesus, wie er sich den Müden, den Armen, den Kranken zuwendet, die Seligpreisungen, Stärkungen, die er uns geben will. Und ihr Lieben, wenn das Ganze auch märchenhaft klingt, mit einem Engel, der erscheint und stärkt und aufweckt, wir sind es gewohnt, aber für manchen außerhalb mag es märchenhaft sein. Es ist nicht märchenhaft. Es ist wirklich Anschauungsunterricht, was Gott schenken will, wenn Menschen im Vertrauen auf ihn sind und trotzdem ans Ende kommen. Es ist so wie bei Elia. Gott weiß, was wir brauchen. Ein Engel, der zu uns kommt, uns anspricht und stärkt. Und für diese Zusage, da steht diese Geschichte. Der Engel beschäftigt mich noch. Denn ich glaube, dass solche Engel oft ein menschliches Gesicht haben. Mal ist das ein Freund, der kommt, mal ein Arbeitskollege, eine Schwester, ein Bruder aus der Gemeinde, sehr oft der Ehepartner oder die Ehepartnerin. Ich jedenfalls kann staunend sagen, dass Gott mir immer wieder so einen Engel geschickt hat und mich wieder aufgerichtet hat. Ein Menschen, der wiederkommt, einmal, zweimal, dreimal, manchmal sehr oft, so oft wie wir es brauchen, dass wir wieder aufstehen können, wieder Mut fassen, ein Ziel vor Augen sehen, für das es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen. Ich gebe zu, dass ich auch manchmal einen Engel gesucht habe. Und auch das darf man. Einen Engel suchen, der einem beisteht in einer seelsorgerlichen Frage, mit der man selber nicht fertig wird. Von Ricarda Ruch stammt das schöne Wort: Wir sind alle nur Engel mit einem Flügel. Aber wenn wir fliegen wollen, müssen wir uns umarmen. Ein schönes Bild. Wir sind alle nur Engel mit einem Flügel, aber wenn wir uns umarmen, können wir fliegen. Ihr Lieben, ich denke, darum lieben wir unsere Gemeinden. Weil wir das da immer wieder erleben, dass doch jemand kommt, der uns beflügelt und aufhilft. So ist als junger Mensch in den vielen Fragen, die heute sind, manchmal mit Schulsorgen, mit Fragen der Berufswahl, mit den vielen Dingen, wo es um Freundschaft und Liebe geht und man manchmal auch down ist. Oder in der Mitte des Lebens, mit mancher Verantwortung, die wir tragen in den Berufen, mit der Familie, vielleicht mit Fürsorge für alt gewordene Eltern oder liebe Freunde. Oder auch, wenn wir älter werden und verlässliche Freunde brauchen. Ihr Lieben, warum sind wir hier in Überlingen geblieben, obwohl jedem Pastor geraten wird, er soll weggehen am Schluss. Und das ist der richtige Rat. Aber wo soll man hin? Unsere Kinder wohnen weit weg. Wo will man hin? Man braucht auch da später Freunde, die mit einem gehen, dass man nicht alleine steht. Und deshalb habe ich es trotz aller Einschränkungen und im Bewusstsein, was eigentlich das auch bedeutet, doch gewählt, hier zu bleiben. Engel brauchen wir an unserer Seite. Aber nun, Gott will uns mehr geben, als Engel und Menschen können. Aber was sie können, das ist schon viel. Und ich möchte euch anregen. Ihr alle könnt solche Engel sein. Schaut, wer euch braucht. Schaut, wen ihr beleben könnt mit eurem Flügel, dass es gemeinsam weitergeht. Trotzdem, Gott gibt mehr als Engel und Menschen können. Deshalb hört die Geschichte an der Stelle nicht auf, sondern geht weiter. Elia bekommt den Auftrag, er soll zum Gottesberg gehen und dort warten, was geschieht. Er geht zum Horeb, Er steigt hinauf, ganz schön mühsam. Und oben angekommen, soll er auf einen Felsvorsprung stehen und warten. Warten gehört auch dazu, was man auch lernen muss im Glauben. Aber dann geschieht's. Ein Sturm bricht los, kein gewöhnlicher. Ein richtiger Orkan, einer, der an den Felsen zerrt und reißt, der sie losmacht, sodass sie sogar ins Tal rollen und zerspringen. Aber, Gott war nicht im Sturm. Er macht eine zweite Erfahrung, noch gewaltiger, ganz ähnlich wie auf dem Karmel. Feuer fällt vom Himmel. Aber Gott war nicht im Feuer. Und das Dritte, der Boden unter seinen Füßen schwankt. Er erlebt ein Erdbeben, ein starkes, das er Angst bekommt. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Dann spürt der Prophet ein stilles, sanftes Sausen, einen Windhauch, wie eine leichte Brise an einem Sommertag. Und da fährt es ihm ins Herz. Das ist der Herr. Eine leise Stille, wie Buber übersetzt, die rührt ihn an. Und wisst ihr was? Das hat das Bild von Gott für Elia ganz verändert. Er hat Gott immer nur in solchen Dimensionen kennengelernt, mit solch großen Attributen, so wie wir es heute Morgen auch besungen haben. Gott ist der Herr über allem. Und Gott sei Dank, das ist auch wahr, das ist er. Und es tut gut, da aufzuschauen. Aber es kann auch leicht der Eindruck entstehen, wir als seine Leute müssen auch so sein. Wir müssen auch immer nur stark sein. Und kraftvoll und mutig. Gott entledigt sich all der großen Attribute und kommt ganz sanft daher. Und da weiß er, Gott hat auch ein Verhältnis zur Schwachheit. Gott hat auch ein Verhältnis zur Sanftheit und Zärtlichkeit. Gott hat auch ein Verhältnis zu unserer Schwachheit, zu unserer Feigheit auch, zu unserer Angst, zu unserer Niedergeschlagenheit, Kraftlosigkeit. Er kann uns auch darin begegnen und uns auch mit all dem trotzdem seine Werkzeuge sein lassen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es ist Gott nicht schwerer, aus den vermeintlichen Guttaten und unserer Stärke etwas zu machen, als auch aus unserer Schwachheit und aus unserem Mangel. Das tröstet mich immer wieder. Gott als Seelsorger dort am Horeb, der zeigt Elia, ja, es ist wahr, du warst feige, du bist geflohen, du hast die Kraft verloren. Du hast das Ziel nicht erreicht, das du dir gesteckt hast und wo du dir sicher warst. Aber ich bin der Herr und ich will dich und trage dich. Und ich komme zum Ziel, auch wenn der König das nicht will. Auch wenn der Weg anders geht, als du dir vorgestellt hast. Nicht strahlend. Und ihr Lieben, das will ich euch heute weitergeben. Dass auch ihr erkennt. Mal ist man stark, Gott sei Dank, das ist schöner. Aber auch sind wir schwach. Und Gott hat ein Verhältnis zur Schwachheit. Auch da gehören wir ihm und auch damit kann er etwas machen. Gott sei Dank. Amen. Wir dürfen noch ein Lied hören, der einzige, oder es miteinander singen. Es ist nun Möglichkeit für eine Gebetsgemeinschaft. Lasst uns stille werden und miteinander beten. Ich werde mit dem Vater unser abschließen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wer kann, mag dazu aufstehen. Der unbegreifliche Gott, erfülle dein Leben mit seiner Kraft, dass du entbehren kannst, ohne hart zu werden, dass du leiden kannst, ohne zu zerbrechen, dass du Niederlagen hinnehmen kannst, ohne dich aufzugeben, dass du schuldig werden kannst, ohne dich zu verachten, dass du mit Unbeantwortbarem leben kannst, ohne die Hoffnung preiszugeben. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.